Er ist ja ein Bundesliga-Torhüter und kein Küken, dass man jetzt in Watte packen müsste.
Ich bin Marco Mock von Marco Mock Consulting und ich bin sehr stolz, den Grün auf Weiß Podcast zu unterstützen.
Da sind wir wieder, Grün auf Weiß, der Podcast. Mein Name ist Stefan Freie und mir gegenüber sitzt JJ Bär. JJ, wie sieht's aus? Wie ist deine Stimmung?
Gut und auf jeden Fall besser als bei Werder. Da hat's vorhin im Training ordentlich geraschelt. Horst Steffen hat sich die Mannschaft ein bisschen zur Brust genommen. Und das passt natürlich zur Gemengelage, die wir diese Woche bei Grün auf Weiß zu thematisieren haben.
Das heißt, dir geht's besser als Werder. Das ist im Moment allerdings auch nicht so besonders schwierig. Du hast ja sogar in der Kolumne, auf die wir uns ja immer beziehen, logischerweise, hast du ja sogar geschrieben, die Mannschaft sei derzeit nicht konkurrenzfähig. Das ist ein ganz hartes Wort, das einer Erklärung bedarf.
Aber es ist offensichtlich so. Ich glaube, da gibt es auch intern keine andere Meinung nach dem Auftritt bei Eintracht Frankfurt. Das war in allen Mannschaftsteilen zu wenig und man kann denjenigen, die auf dem Feld waren, ja nicht mal einen Vorwurf machen, weil es haben die gespielt, die noch da waren. Also die, die derzeit nicht verletzt sind und die, die noch nicht verkauft wurden. Das war das, was jetzt noch übrig war. Und die mussten das Beste aus der Situation machen. Aber das reicht nicht, um Bundesliga zu spielen. Und das reicht schon mal gar nicht, um in der Bundesliga zu punkten oder zu gewinnen.
Da würde ich gerne gleich mal einhaken. Du machst ihnen keinen Vorwurf. Ich habe mir ernsthafte Gedanken gemacht über, man hat früher, glaube ich, mentale Einstellung gesagt. Heute sagt man Mindset. Und genau darüber habe ich mich ein bisschen gewundert. Sie haben eine Enttäuschung in Bielefeld hinter sich, fangen dann einigermaßen gut in Frankfurt an und brauchen trotzdem gerade mal 25 Minuten, um 2 Tore zu kassieren. Klar, Frankfurt ist eine gute Mannschaft und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir im Mai nächsten Jahres davon sprechen, dass Frankfurt ganz oben dabei ist. Und trotzdem würde man doch nach so einer Enttäuschung, das ist ja das Problem an der Sache, nicht so viel Fehler machen.
Du hattest eine Mannschaft, die war bereit für dieses Spiel und für den Bundesliga-Auftakt. Das war Eintracht Frankfurt und du hattest einen Gegner, Werder Bremen, der war einfach nicht bereit. Das zog sich durch alle Mannschaftsteile. Das fängt hinten beim Torhüter an. Mio Backhaus, über den werden wir gleich noch gesondert reden müssen, der schien mir und vielen Werder-Fans ja nicht komplett bereit für diese Aufgabe zu sein, hat sich dann im Laufe des Spiels gesteigert. Und es geht bis vorne in den Sturm, wo immer noch der Torjäger fehlt. Justin Ginmar hat jetzt für Werder ein Tor geschossen. Das war eine gute Antwort auf das ganze Theater nach dem Bielefeld-Spiel. Aber das reicht vorne natürlich nicht, um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu sein.
Ja, aber es geht ja gar nicht um die spielerische Qualität, die diese Mannschaft im Moment verkörpert. Es geht doch, habe ich ja gesagt, um das Mindset. Er ist nicht alleine schuld an der ganzen Geschichte in Frankfurt, aber ein Mann wie Felix Agu, der mittlerweile zu den gestandenen Spielern zählt, der macht 3 Fehler vor 3 Gegentoren. Ne? Also es haben auch andere Fehler gemacht, aber es war ja schon auffällig. Da habe ich mich gefragt, wo ist da seine Konzentration? Wie geht er in so ein Spiel, dass ihm das passiert? In so einer Situation, die ja nun ohnehin schon mal angespannt ist.
Ja, du darfst jetzt aber eins nicht erwarten, dass Leute wie Felix Agu auf dem Feld die Führungsspieler sind und alles richtig machen. Da müssen andere eigentlich in der Verantwortung sein. Die sind teilweise verkauft, teilweise sind sie verletzt. Und teilweise müssen sie versuchen, den Laden jetzt irgendwie zusammenzuhalten. Aber einer wie Agu ist und bleibt Felix Agu, das ist jetzt keiner, der ein fehlerfreies Spiel gegen Eintracht Frankfurt hinlegen wird. Das weiß auch der Gegner und legt sich das halt entsprechend zurecht.
Müssen wir das nicht sogar erwarten in so einer Situation von einem mittlerweile auch gestandenen Spieler, dass er eben diese Fehler, und das waren ja wirklich leichte Fehler, die er gemacht hat, zumindest zum 3. und 4. Gegentor, müssen wir nicht erwarten, dass er die vielleicht einfach mal vermeidet, weil er kann es ja besser.
Dass er es besser kann, hat er hin und wieder gezeigt. Er hat allerdings auch schon sehr viele durchschnittliche oder eher durchschnittliche Spiele oder unterdurchschnittliche Spiele für Werder gemacht. Und das ist ja auch ein Grund dafür, warum er immer noch bei Werder spielt. Er war ja einer dieser Blue-Chip-Kandidaten, wie man so schön sagt, die Werder geholt hat, in der Hoffnung, ihn nach wenigen Jahren teuer verkaufen zu können. Aber da hat bisher keiner zugegriffen. Und warum? Das haben wir in Frankfurt gesehen.
Also nicht konkurrenzfähig und die Stimmung bei dir ist deutlich besser als bei Werder. Was war da los im Training?
Horst Steffen ist mal kurz der Kragen geplatzt. Die Worte, die man hören konnte zur Mannschaft, die er um sich herum versammelt hat nach so einem Trainingsspielchen, war verdammte Axt. Das war klar zu hören. Und auch in die Richtung, reißt euch mal zusammen, seid mal etwas positiver, unterstützt euch mehr hier. Und das passt ja ganz gut zu der Thematik, die wir zu besprechen haben. Denn ich hatte ja in der Kolumne auch geschrieben, dass es bei Werder gerade eine gefährliche Eigendynamik annimmt. Und das betrifft halt auch die Kabine. Es betrifft nicht nur die Fans, die etwas ratlos und sorgenvoll auf Werder schauen, sondern es betrifft auch die Kabine, wo die Stimmung natürlich kippt. Du bist im Pokal raus, du hast eine sehr gerupfte, dezimierte Mannschaft. Du hast den Bundesliga-Start in den Sand gesetzt. Und da passiert gerade ganz viel auch in den Köpfen der Spieler. Der eine oder andere wird noch versuchen, vielleicht in der Woche den Absprung zu machen, wenn er die Möglichkeit hat. Wieder andere machen sich
das
größte Sorgen.
Das muss ich mir kurz nachfragen. Ja. Das habe ich ja auch gelesen. Du hast also tatsächlich die Befürchtung oder gehst zumindest davon aus, dass es Spieler gibt, die jetzt noch versuchen, schnell den Verein zu verlassen, beziehungsweise das sinkende Schiff. So klingt es ja fast schon.
So klingt das. Das kannst du ja auch keinem verdenken und ist völlig normal im Profifußball, weil da auch Jungs dabei sind, die persönliche Ambitionen haben. Die Nationalspieler sind in ihrer Heimat, die Hoffnung haben, an einem großen Turnier am Saisonende teilzunehmen. Da steht immer eine Weltmeisterschaft auf dem Programm. Und alles das rattert natürlich jetzt in den Köpfen, weil sie nicht wissen, was passiert in diesen letzten Tagen bei Werder Bremen. Wie wird die Mannschaft aussehen, mit der wir dann in dieser Hinrunde klarkommen müssen? Und du hast jetzt Marvin Ducksch verloren, Schlüsselspieler. Du hast Michael Zetterer verloren, Schlüsselspieler. Das kann einen Dominoeffekt auslösen. Da darf man zumindest nicht überrascht sein. Ich hoffe, dass die noch verbliebenen wenigen Leistungsträger bleiben und die Mannschaft dann eher verstärkt wird. Aber eine Garantie haben wir erst, wenn das Transferfenster geschlossen ist.
Und die Hoffnung bezieht sich dann offensichtlich auch auf den Trainer, der auch nicht nur nett kann und nicht nur sympathisch rüberkommt, sondern offensichtlich jetzt auch andere vielleicht die richtigen Worte findet.
Was ja auch ganz wichtig ist, ne? Denn nett allein reicht ja nicht. Er ist ja nicht hierher gekommen, um ein Werder-Fan zu sein und das alles nett und freundlich zu moderieren, was übrigens eine große Qualität von ihm ist. Das zeigt sich gerade jetzt in diesen schwierigen Tagen. Sondern er ist gekommen, um Siege einzufahren und Punkte zu holen, um diese Mannschaft und primär auch die jüngeren Spieler weiterzuentwickeln. Deshalb muss er dazwischen gehen, wenn so früh schon eine Fehlentwicklung zu erkennen ist.
Wobei, Herr Steffen ist ein gutes Stichwort natürlich auch, weil ich habe ja mit großem Interesse, sage ich mal, neutral gelesen, dass du gesagt hast, der Trainer ist inzwischen der Kitt, der Fans und Verein noch zusammenhält. Das finde ich sehr groß. Also da muss ich mir ehrlich sagen, Kitt hält Fans und Verein nicht zusammen. Das ist mindestens mal eine Mischung. Beton, sowas in der Art. Das sehen wir jetzt auch gerade wieder. Der Start insgesamt war total enttäuschend. Bielefeld, Frankfurt, brauchen wir nicht drüber reden. Und die Fans planen eine Aktion nicht, um zu protestieren und zu sagen, was macht ihr da eigentlich, sondern um die Mannschaft zu unterstützen. Das ist ein so großes Fund, dass mit Sicherheit auch allen im Verein bewusst ist, dass das selten vorkommt. Und da muss ich gerade mal fragen, ich meine, du bist Chefredakteur des Kicker gewesen, du bist an mehreren Standorten zu Hause gewesen. Kennst du das aus anderen Städten auch so oder wie kommst du zu dem Kit, um das nochmal aufzunehmen?
Ganz einfach, Trainer sind in der Regel diejenigen, die am meisten nach draußen kommunizieren. Das heißt, bei den Leuten, bei den Fans, bei den Anhängern, übrigens auch bei den Sponsoren, kommt hauptsächlich das an, was der Trainer gesagt hat, weil er halt auch in den Pressekonferenzen sitzt, weil er die meisten Interviews gibt. Das ist schon ganz wichtig und das macht Horst Steffen gerade exzellent, weil er immer noch so ein bisschen, das merkst du ihm ja an, Werder-Fan ist, der ist total begeistert, bei diesem Verein arbeiten zu können. Er ist grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, egal was da passiert und es ist eine Menge passiert in diesem Sommer, was ihm die Stimmung vermiesen könnte. Die verletzten Spieler, die nicht erfolgten Transfers, die Ergebnisse und trotzdem verkörpert er ja mit jeder Pressekonferenz, die er gibt, mit jedem Gespräch, das man mit ihm führt, diesen totalen Optimismus. Und das ist halt wichtig, weil den im Moment niemand anderes im Verein nach draußen transportiert. Horst Steffen ist im Prinzip derjenige, das hatten wir schon mal unter Florian Kohfeldt vor wenigen Jahren, wenn du dich erinnerst, der am meisten nach draußen redet und damit auch das Gesicht und die Stimme von Werder ist. Und das meine ich mit diesem Kit, der das noch zusammenhält, weil die Leute hören ihn und die Leute freuen sich dann auch wieder auf so ein Spiel, sind danach natürlich enttäuscht, wenn es wieder schiefgegangen ist.
Dann habe ich den Satz vielleicht falsch verstanden oder du hast ihn missverständlich formuliert. Das ist natürlich die Frage, weil...
Keins von beiden, Stefan.
Natürlich nicht. Nein, weil ich denke, der Kit oder was auch immer, also der Zusammenhalt zwischen Fans und Verein wäre, glaube ich, unter jedem anderen Trainer noch genauso. Das glaube ich schon.
Nein, das ist schon wichtig. Also nimm mal so einen Standort wie Köln zum Beispiel, der 1. FC Köln, da brauchst du einen Trainer, der eine Rampensau ist. Na, deswegen hat das da so gut funktioniert, wenn du Trainer hattest, die eine Rampensau waren. Das ist immer dann krachend gescheitert, wenn du einen zu stillen Trainer hattest. Es gibt solche Vereine, die sind für eine gewisse Art von Trainer gemacht. Und Werder ist ein Verein, der mit Kommunikation Probleme hat, mit Außendarstellung meine ich Probleme hat, weil er nicht so viele Köpfe hat, die es in die Öffentlichkeit zieht, keine markanten Persönlichkeiten, die für Werder stehen im Alltag. Und deshalb redet der Trainer bei Werder traditionell sehr viel.
Ja.
Und das merkst du jetzt gerade wieder, wie wichtig das ist. Die Leute kleben an seinen Lippen, die freuen sich, dass er sich auch so freut, bei Werder zu sein. Und das ist im Moment sehr, sehr wichtig. Es wird jetzt kein Rezept für die Zukunft sein. Das wirst du nicht dauerhaft so durchhalten können. Aber im Moment, glaube ich, hilft das, weil es ein bisschen ablenkt von den Problemen, die es ringsherum gibt.
Gut, also halten wir fest, ohne Horst Steffen wäre es noch ein bisschen schlechter. Und trotzdem, glaube ich, ist diese Kit-Formulierung vielleicht mir ein bisschen zu groß. Da musst du vielleicht deinen Metaphernschrank nochmal sortieren, JJ.
Ich finde, es passt wie Faust aufs Auge, okay. Aber wir ja können ja mal sehen, wie die Leute drauf reagieren.
Agree to disagree, gibt es ja mittlerweile auch schon. Was aber ja auch klar ist, Horst Steffen zieht alleine nicht die Spieler nach Bremen. Eine Fanlandschaft, die außergewöhnlich gut ist, wird es auch nicht tun. Und deshalb hast du ja auch durchaus zu Recht geschrieben, das Problem ist gar nicht, Spieler zu bekommen, sondern Spieler zu überzeugen, hierher zu wollen.
Das ist der Punkt. Vielleicht war das ein bisschen unglücklich formuliert von Clemens Fritz, also dass dieser Tage gesagt hatte, dass es gar nicht so einfach ist, Spieler zu finden, die diese Mannschaft besser machen. Das waren so seine Worte. Da muss ich natürlich direkt sagen, Einspruch, Einspruch, Einspruch. Und ich glaube, da würden ganz viele Fußballfans sagen, Einspruch. Denn natürlich findest du eine Menge Spieler, die besser sind als die, die im Moment bei Werder Bremen spielen. Das Problem ist tatsächlich der zweite Schritt, und das erleben wir ja in diesem Sommer, sie sportlich und wirtschaftlich davon zu überzeugen, einen Vertrag bei Werder Bremen zu unterschreiben. Mhm. Und das wird natürlich jetzt, und das gehört auch zu dieser gefährlichen Eigendynamik, von Spiel zu Spiel noch schwieriger. Denn aus dem Pokal ist Werder schon raus. Der Bundesliga-Auftakt wurde in den Sand gesetzt. Die Jungs, die potenziellen Kandidaten, die kriegen das ja auch mit, was da in Bremen passiert. Und im Mai war Werder noch ein Verein, der so an den europäischen Plätzen geschnuppert hat. Im Moment riecht das in Bremen eher nach Abstiegskampf. Und da wird sich jeder noch überlegen, ob er da wirklich hin will oder ob er noch eine Alternative hat. Das wird jetzt immer schwieriger. Das gehört leider zur Wahrheit dazu.
Du wolltest nochmal über Mio Backhaus reden, hast du vorhin gesagt.
Ja.
Da müsste man übrigens auch im Nachtrag zur letzten und in der ersten Folge vielleicht nochmal beschreiben. Der Junge war 23, 24 ausgeliehen in die erste Liga der Niederlande, Eredivisie heißt sie. Und da hat er 33 Spiele gemacht. Das heißt, so ganz unvorbereitet auf den Profifußball war der Mio dann auch nicht.
Ja, ist vom Niveau her natürlich nicht vergleichbar mit der Bundesliga und mit von der Härte her nicht vergleichbar mit der Bundesliga. Natürlich schon ein gutes Niveau und besser, als wenn er hier bei Werder in der U23 gespielt hätte. Aber er hat danach natürlich auch ein ganzes Jahr nicht gespielt. Und das war mir ja wichtig. Er hat ein Jahr auf der Bank gesessen, er hat auch im DFB-Pokal jetzt nicht gespielt. In der Vorbereitung hat er sich mit Michael Zetterer abgewechselt. Er hat, glaube ich, minimal mehr Spielanteile gehabt in der Vorbereitung als Zetterer. Aber im Gesamtpaket hat er natürlich jetzt nicht ein Profijahr hinter sich, wo er die ganze Zeit gefordert war und in den großen Stadien dieser Welt gespielt hat. Das ist einfach nicht so.
Gut, und das hast du, oder kann man ja auch ehrlicherweise sagen, das hat man ihm in der einen oder anderen Szene auch schon angemerkt. Das heißt, Rückhalt ist jetzt auch von Mio Backhaus in den kommenden Wochen aus deiner Sicht nicht zu erwarten.
Das liegt an ihm. Also er hat jetzt die riesige Chance, Bundesliga-Stammtorhüter bei Werder Bremen zu werden. Und er muss diese Chance jetzt nutzen. Dafür hat er noch ein paar Spiele Zeit. Der Auftakt, der war jetzt wackelig. Das hat ja jeder sehen können. Das war wackelig in der Strafraumbeherrschung. Das war wackelig bei dem anderen Ball, den er gespielt hat. Auch von der Ausstrahlung her nicht immer so optimal. Es war allerdings im Laufe des Spiels dann auch deutlich besser. Er hat auch in der zweiten Halbzeit ein paar ganz gute weitere weite Bälle gespielt und auch eine andere Ausstrahlung gehabt, dass so ein bisschen der Druck von ihm abgefallen, hatte ich den Eindruck. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass Michael Zetterer auch nicht der König der Strafraumbeherrschung war, wenn er bei Werder gespielt hat. Der hatte andere Qualitäten, hatte aber da ganz klar das bessere Gesamtkonzept. Werder hat jetzt
noch
nicht
muss man
den
noch.
Ja, natürlich. Werder hat jetzt nicht den besseren Torhüter im Tor, aber ein junges Talent, das sich jetzt beweisen muss. Und ich halte es für wichtig, dass man auch anspricht, wenn er einen Fehler gemacht hat und nicht jetzt alle dastehen und sagen, Mio super, Mio toll. Das hilft nicht weiter. Er ist ja ein Bundesliga-Torhüter und kein Küken, dass man jetzt in Watte packen müsste. Sondern da muss man realistisch mit umgehen. Das war wackelig. Jetzt muss er zeigen, dass es besser wird. Vor allen Dingen muss er das auch seinen Mitspielern zeigen, denn darauf kommt es ja auch an. Er muss Vertrauen gewinnen bei den Trainern, bei den Fans und bei den Mitspielern. das ist jetzt die Aufgabe für die nächsten Wochen. Und der Spielplan ist ein bisschen unglücklich, weil du jetzt mit Leverkusen wieder eine starke Mannschaft hast. Danach
mal sehen, zu den Bayern. Würde ich mal sagen. Nach dem Auftakt von Leverkusen würde ich mal sagen, mal sehen. Da ist eine ganze Menge passiert personell. Neuer Trainer ist auch da. Vielleicht ist das auch gar nicht so ein schlechter Gegner für Werder. Ne? Was bedeutet, vielleicht sind die gar nicht so stark, wie sie allgemein erwartet werden.
Ist unter Umständen vielleicht der schwächste der starken Gegner, die in diesen ersten Wochen auf Werder zukommen. Ne? Aber natürlich trotzdem erstmal ein Brett. Aber wir reden ja über Mio Backhaus. Es ist jetzt dann seine Heimpremiere. Werder hat ein sehr dankbares Heimpublikum. Die werden ihn pushen, die werden ihn auch nicht alleine lassen. Und es ist jetzt auch wichtig, dass man jetzt nicht in so Stammtischdebatten abgleitet nach dem Motto, der kann nichts. Natürlich kann der was, das ist ein Top-Talent, sonst wäre der nicht so weit gekommen in seinem Leben. Aber jetzt geht es halt darum, das auf dem Niveau in der Bundesliga umzusetzen und regelmäßig abzurufen. Und da ist der Spielplan halt ein bisschen unglücklich und vor allen Dingen ist auch unglücklich für ihn. Und das ist der große Unterschied zu einem Torhüter, wie wir ihn in Freiburg haben, mit Noah Adubolo. Der wird ja oft als Vergleich hergezogen, auch bei Werder intern. Der Unterschied ist, Adubolo kam in eine funktionierende Mannschaft, in ein gefestigtes Gefüge konnte sich da Fehler erlauben. Mhm. Die haben die anderen ausgebügelt. Bei Mio Backhaus ist es leider so, dass er gerade in das Gegenteil einer gefestigten Mannschaft geraten ist.
Das wollte ich fragen, wie soll eine Mannschaft diesem Jungen helfen, die selber auf den Zahnfleisch geht und in der es womöglich den einen oder anderen gibt, der sich mit seinem baldigen Abgang noch beschäftigt. Das ist natürlich eine ganz blöde Situation.
Das ist für alle Beteiligten eine ganz blöde Situation. Das Trainerteam muss jetzt damit umgehen. Sie haben halt Michael Zetterer nicht mehr, der ist verkauft. Das konnte man jetzt auch deshalb natürlich wunderbar zum Thema machen im ersten Spiel, weil du die beiden Torhüter nebeneinander hattest, der eine links, der andere rechts, dann konntest du sehen, du hattest in diesem Spiel einen sehr souveränen Bundesliga-Torwart und auf der anderen Seite stand Mio Backhaus. Und das muss halt sein persönliches Ziel sein, da hinzukommen, dass er auch diese Souveränität ausstrahlt. Das Talent bringt er mit, zweifellos, sonst wäre er nie im Profikader von Werder Bremen gelandet und auch in den U-Mannschaften des DFB nicht so weit gekommen. Aber jetzt muss er es halt zeigen, dass er das unter diesen durchaus widrigen Umständen auch abrufen kann. Adubolo nochmal als Vergleich, weil das ist ein Name, der bei Werder intern oft fällt, nach dem Motto, die haben dem ja auch die Chance gegeben. Der hat Zeit gebraucht. Der hat, ich würde sagen, 1,5 Jahre gebraucht, bis er dieses Niveau hatte, das er jetzt konstant zeigt und das ihn in den Dunstkreis der Nationalmannschaft ja sogar gebracht hat. Die Frage ist, kann sich Werder das erlauben, so viel Zeit zu geben? Die Frage wird, glaube ich, ganz allein über den Tabellenstand beantwortet.
Eigentlich kann sich kein Bundesliga-Club irgendwie erlauben, einem Spieler 1,5 Jahre Zeit zu geben. Das geht eigentlich gar nicht. Da muss so viel mehr noch stimmen. Das kann ich mir bei Werder zumindest nicht vorstellen, dass das möglich ist.
Die Tabelle, die wird darüber entscheiden. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn du in den Tabellenkeller gerätst, was anhand des Spielplans leider passieren kann, da muss man jetzt nicht der Superpessimist sein, dann kommt irgendwann der Punkt, da brauchst du im Tor keine Baustelle, sondern du brauchst da eine Lösung. Und ich hoffe für den Jungen, dass er die Lösung ist, ganz einfach. Und das ist jetzt, muss er die Leistung zeigen. Das ist Leistungssport, Leistungsfußball. Wenn er die Leistung bringt, dann wird er diese Saison vielleicht auf Jahre hinaus die Nummer 1 bei Werder sein. Und wenn er sie nicht bringt, dann hat er jetzt einen starken Konkurrenten mit Karl Hein, der mit den Hufen scharrt. Und dann muss der sich dann halt beweisen. Das ist einfach so, gehört im Profifußball dazu. Da ist jetzt nichts Böses dabei.
Ich bin Marco Mock, ich bin Personalberater, ich bin Headhunter, ich berate meine Kunden, ich stehe ihnen zur Seite, den Mandanten wie auch den Kandidaten. Im gesamten Prozess von A bis Z bin ich dabei. Und das ist der große Vorteil, die Erfahrung, die ich selbst habe. Ich habe selbst über 20 Jahre Berufserfahrung weltweit sammeln dürfen und kann dadurch natürlich mit meinen Mandanten und auch mit meinen Kandidaten auf Augenhöhe diskutieren, beraten, anleiten, führen.
Jetzt werde ich etwas tun, was Sie womöglich überraschen wird, denn ich bringe einen positiven Aspekt des Spiels in Frankfurt ins Spiel. Und zwar, oder es sind zwei, Patrice Kovic und Karim Koulibaly sind meine positiven Aspekte. Die haben nämlich, und das ist das, ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon mal gab in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, dass Werder am ersten Spieltag zwei Spieler eingesetzt hat, die aus der eigenen U19 kommen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Das jetzt, ich weiß, was du sagen wirst. Es gab auch keine anderen. Also tatsächlich, wenn man sich die Bank anguckt.
Habt ihr noch gar nichts gesagt?
Nee, aber das liegt ja auf der Zunge. Das weiß ich, das sehe ich dir ja an. Aber bis auf Leon Opitz und Skelly Alvaro ist da sonst nichts gewesen, was nicht aus der eigenen Jugend kam. Das ist schon völlig klar. Und trotzdem ist es außergewöhnlich, dass Werder das gelungen ist. Jetzt kommst du.
In der letzten Folge, die wir hier aufgenommen haben, erinnerst du dich, lieber Stefan, haben wir genau darüber schon gesprochen. Und ich hatte gesagt, das ist was, was mir Mut macht für diese Saison, dass wir diese Jungs hinten dran haben aus der U19, die alle auch was können und die in der Vorbereitung auch schon angedeutet haben, dass sie da mithalten können und vor allen Dingen da rein wollen in diese Mannschaft. Die sehen ja auch, dass die Abstände zu den anderen Spielern bei Werder jetzt nicht riesig sind. Das ist für jeden dieser Jungs eine große Chance, da reinzukommen. Mhm. Und ich sehe das auch so. Gerade Koulibaly hat mir richtig gut gefallen. Das muss ich sagen, ja. Das ist ja eine schwierige Position, Innenverteidiger, wenn der Gegner dann, was ja auch dazu gehört zur Wahrheit dieses ersten Spiels, wenn der Gegner dann Qualität und Qualität einwechselt, da kommt ein Weltmeister rein, da kommt ein belgischer Nationalspieler rein, kommt dies und das rein und du hast da Koulibaly stehen und der verteidigt das mit weg. Der hat mir gut gefallen, Kovic auch. Kovic hat ja schon im Pokal gespielt, da sicherlich noch fehlerbehafteter, aber die Jungs dürfen gerne wiederkommen. Das ist gut, dass wir die hinten dran haben. Ja,
sie müssen
trotzdem
auch.
Trotzdem muss man nüchtern betrachtet, Stefan, natürlich trotzdem sagen, und das habe ich auch in der Kolumne thematisiert, am Wochenende hatte jeder Zweitligist eine stärkere Bank. Ja. Wenn es um Breite geht im Kader, ist Werder ganz dünn aufgestellt. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum mein geschätzter Kollege Marcel Reif Werder als Abstiegskandidaten getippt hat. Marcel hat sicherlich Ahnung vom Fußball. Und mir fallen auch ganz wenige Mannschaften ein, die so ein Kaderproblem haben in der Bundesliga aktuell. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Man fragt sich, wie konnte es so weit kommen, wenn man an den Mai zurückdenkt, wo Werder noch von Europa geträumt hat.
Ja, trotzdem ist es natürlich erstmal keine gute Nachricht. Ich muss das jetzt mal wieder einordnen, weil tatsächlich hatten sie ja nun auch gar keine anderen Spieler, die auf der Bank hätten sitzen können und dann auf ihren Einsatz warten oder ihn auch bekommen. Was ich meine, ist zu sagen, wir vertrauen denen trotzdem, weil, und das ist das, worauf ich hinaus will, frag dich mal, wie Christian Groß damals zu seiner Bundesliga-Karriere gekommen ist. Der war 31, als der debütiert hat und hat dann noch einige Spiele für Werder gemacht. Das heißt, man hätte jetzt ja auch zumindest mit dem Simon Röcker in der U23 jemand gehabt, der ist auch 31. Der hat schon mal ein Bundesligaspiel für Hertha gemacht. Der hat mehrere Drittliga-Einsätze. Da hätte man ja auch sagen können, oh, dann lass uns den noch dazu nehmen, bevor wir den Jungs vertrauen. Aber das hat man in diesem Fall anders als damals bei Christian Groß nicht gemacht. Das ist das Positive an der ganzen Geschichte.
Absolut und aus gutem Grund. Und das ist ja auch der Sinn der Verpflichtung von Horst Steffen. Das muss man an dem Punkt ja deutlich sagen. Man hat ihn geholt, weil er ein Talenteförderer ist. Man hat ihn ja nicht geholt, weil er in der Bundesliga als Trainer schon Spuren hinterlassen hat. Der macht gerade seine ersten Spiele als Bundesliga-Trainer. Mhm. Sondern das ist jemand, der mit jungen Spielern sehr gut umgehen kann. Und genau das ist seine Aufgabe. Und da sind jetzt zwei Dinge zusammengekommen. Werder hat einen außergewöhnlich starken U19-Jahrgang gehabt, nach Jahren der Dünne. Mhm. Und jetzt hat sie, die Profimannschaft hat auch einen Trainer, der damit was anzufangen weiß. Ole Werner war da viel pragmatischer, auch viel distanzierter im Umgang mit jungen Spielern. Der hat eher auf diejenigen gesetzt, die am Wochenende den größten Erfolg versprachen. Und das waren halt bei Werder in der Ole-Werner-Zeit eher nicht die jungen Spieler.
Da muss ich mal ganz kurz fragen, wie geht das eigentlich, dass du dir, also bei allen Verdiensten von Ole Werner, aber wie geht das, dass du dir als Verein wie Werder, der stetig betont, wie wichtig es ist, eigene Spieler zu entwickeln, auch aus finanziellen Gründen, dass du dann so lange mit diesem Trainer zusammenarbeitest. Das macht ja keinen Sinn. Also das ist ja eine ganz essentielle Fähigkeit, die Ole Werner offensichtlich damals abging oder noch abgeht. Das kann ja auch sein. Dann ist er ja in Leipzig auch genau richtig aufgehoben. Ich will ihn auch gar nicht schlecht machen, aber du weißt, was ich meine.
Nein, wir brauchen Ole Werner nicht schlecht zu machen, weil der bei Werder unterm Strich immer gute Ergebnisse gebracht hat, aber halt auf seine Art. Und da war er auch ein Stück weit stur, würde ich sagen. Und das ist ja auch ein Grund, warum er nicht mehr Trainer von Werder Bremen ist. Denn die Verantwortlichen, ob es jetzt Clemens Fritz war oder Peter Niemeyer, sind ja durchaus immer wieder auf ihn zugegangen, unter vier Augen, unter sechs Augen, haben gesagt, lass doch mal mehr den spielen oder den spielen, haben versucht, ihn zu überreden. Aber am Ende entscheidet natürlich der Trainer, und das ist ja auch wichtig. Und er hat seine Entscheidung so getroffen. Ne? Übrigens nicht nur bei jungen Spielern, sondern auch bei anderen Akteuren. Erinnere dich mal zurück, Anfang des Jahres hat Werder im Sturm den Kollegen Silva aus Leipzig geholt, einen hochdekorierten Stürmer in der Bundesliga. Und nach wenigen Wochen zaubert Ole Werner plötzlich Berg aus der Kiste und dann stürmen vorne Duxch und Berg und Silva sitzt draußen. Das hat dem einen oder anderen in der Vereinsführung natürlich Puls gebracht und Schweiß auf die Stirn. Aber am Ende entscheidet das der Trainer. Ja. Und dann muss er auch damit leben, dass ein Silva einen XXL-Hals hatte.
Wobei ich glaube, es wäre, dass Berg aus der Kiste selbst auch gekommen ist, weil er dann irgendwann festgestellt hat, dass sein Vertrag noch ein halbes Jahr läuft.
Und das ist sehr richtig übrigens. Ne? Also Leute, die viele Trainingseinheiten gesehen haben, sagen, dass der ab Winter zum ersten Mal körperlich anwesend war. Geistig und körperlich. Und dann hat man auch gesehen, dass der was kann. Ne? Ja. Aber es gehört natürlich dazu, dass er es vorher nicht gezeigt hat.
Ja, klar. Wenn wir mal gerade so diesen, wir haben ja so einen kleinen positiven Abstecher gerade gemacht und dazu, und das fehlt mir eigentlich auch mal in meiner öffentlichen Diskussion. Wir haben gerade festgestellt, offensichtlich ist Horst Steffen der richtige Trainer für einen Ausbildungsverein wie den SV Werder. Und wir haben vorhin schon festgestellt, dass er das im Moment sehr gut macht, also sehr sympathisch rüberkommt und dafür sorgt, dass vielleicht die Stimmung nicht ganz so schlecht ist, wie sie eigentlich sein müsste. An der Stelle müssen wir einfach mal sagen, bei allen Personal- und transferpolitischen Fehlern, die da gemacht wurden, an der Stelle haben sie aber eine gute Verpflichtung getan. Sie hatten ihn ja offensichtlich in der Hinterhand. Ole Werner hat sich entschlossen, den Vertrag nicht zu verlängern. Er wurde freigestellt und zack, war Horst Steffen da. Da hat die sportliche Leitung, ne, bei aller Kritik, glaube ich, mal ganz gut gelegen.
Absolut. Sie haben damit aber gleichzeitig eine Erwartungshaltung geschaffen, weil sie sehr früh, sehr schnell einen neuen Trainer präsentiert haben. Dann dachte man, okay, das geht jetzt so weiter. Jetzt werden die dann auch sehr früh und sehr schnell die Transfers umsetzen. Mhm. Und genau darauf warten viele Fans dann doch arg lange. Und ich glaube, auch Horst Steffen wartet darauf arg lange. Ja. Wir haben jetzt in Frankfurt gesehen, dass immer noch kein neuer Stürmer im Kader war. Marvin Ducksch ist jetzt schon seit ein paar Wochen verkauft, man könnte fast sagen verschenkt, nach England hoch. Das ist inzwischen so lange her, der spricht fließend Englisch da oben. Aber wir haben immer noch keinen Ersatz. So, du hast in diesem Sommer 4 Stürmer abgegeben mit Kovnacki, den du weitergereicht hast, mit Berg, der nach Berlin gegangen ist, mit Ducksch, den du verkauft hast und mit Silva, der auch im Kader war in der Rückrunde, der auch wieder weggegangen ist. Und du brauchst da vorne dringend Ersatz. Also wenn, da lege ich mich jetzt fest, wenn es Werder nicht gelingt, einen richtig guten Stürmer zu verpflichten, ob geliehen, gekauft, hergezaubert, wie auch immer, dann wird das brutaler Abstiegskampf, denn du brauchst Tore. Das ist das A und O. Du wirst mit dieser Mannschaft nicht darauf setzen können, dass du zu Null spielst, also musst du mehrere Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist eine ganz einfache Mathematik und du brauchst die Spieler, die das können. Marco Grill wird ein paar Tore schießen, der ist vor allen Dingen körperlich das, was Werder sich wünscht von einem Stürmer. Anders als Marvin Ducksch ist das so der Ochse vorne drin, der da rumwühlt und rennt. Aber insgesamt fehlt es an Torjägerqualitäten vorne.
Und du siehst auch keinen, der eine Entwicklung machen kann. Ne? Das wäre auch eine sehr, sehr große Hoffnung. Und der mal eben in den nächsten Monaten richtig performt und zum Topstürmer wird, den siehst du im Moment aktuell nicht. Weder bei den Jungen noch bei den Älteren.
Das würde ich Justin Jin mal wünschen. Der bringt viel mit dafür. Hm. Allerdings gehört zu seiner Geschichte ja dazu, dass er das selten konstant zeigen konnte, weil er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde und dann wieder bei Null anfangen musste. Also wenn der mal eine ganze Saison durchspielen würde, jetzt nicht nur wegen seinem Tor, das er in Frankfurt geschossen hat, sondern insgesamt, wenn man ihn im Training sieht, in den Spielen sieht, der hat das Potenzial, dass er ein wertvoller Stürmer für Werder werden kann und dann ja auch ein Verkaufskandidat. Man muss leider bei Werder immer das Wirtschaftliche mitdenken und mit durchgehen gedanklich, wenn man über Stürmer redet. Ja. Also im Winter war ja AS Rom bereit, 10 Millionen für Justin Jimmer zu bezahlen. Da hat Werder gesagt, nein, wir wollen auch mal sehen, dass er eine ganze Saison performt und dann kriegen wir vielleicht das Doppelte oder Dreifache. Mhm. Der Beweis steht jetzt aus.
Ja, hat also bisher noch nicht geklappt. Was macht uns Hoffnung für das nächste Heimspiel, für das Duell mit Bayer Leverkusen, von der wir ja schon gesagt haben, vielleicht sind sie gar nicht so stark. Könnte es sein, dass sie trotzdem noch zu stark sind?
Die Kulisse, würde ich sagen, das Weserstadion ist nach wie vor ein magischer Ort und das kann eine Mannschaft pushen und antreiben, gerade eine verunsicherte Mannschaft, darauf setze ich so ein bisschen. Und wie du schon gesagt hast, Leverkusen eine große Unbekannte in der Saison, mit Sicherheit nicht mehr so stark wie letztes Jahr und vorletztes Jahr, aber natürlich trotzdem noch mit einer außergewöhnlichen Qualität versehen und auch unter Druck nach deren Niederlage zum Saisonauftakt, also die müssen auch was zeigen. Das kann ein ganz interessantes Spiel werden. Es wäre natürlich mit Blick auf das, was danach folgt, dann das Auswärtsspiel bei Bayern München nach der Länderspielpause, wäre es natürlich super wichtig, wenn Werder punkten würde.
Das ist schon besonders mit den Fans und das macht uns sicherlich eine gewisse Hoffnung, aber trotzdem wird man verstehen, dass viele Fans auch enttäuscht sind.
Absolut, sie sind enttäuscht, weil sie andere Erwartungen hatten. Sie hatten erwartet, dass Werder in diesem Sommer mehrere Neuzugänge präsentiert. Und ich glaube, das ist ein kommunikatives Problem. Wir erinnern uns, dass der Verein gesagt hat, wir sind handlungsfähig. Das erweckte den Eindruck, Werder könne auf alles reagieren. Das ist aber offenbar nicht so. Clemens Fritz und Peter Niemeyer würden ja sicherlich gerne anders, aber denen sind massiv die Hände gebunden. Aus wirtschaftlichen Gründen. Hm. Und nun muss man gucken, ob man das noch hinbiegen kann auf der Zielgeraden des Transferfensters. Es wird allerdings jetzt sehr, sehr schwierig. Die Situation erinnert mich total an den vergangenen Sommer, als Trainer Ole Werner damals noch und auch Marco Friedl, die Kabine also, mehrere Verstärkungen gefordert hatte, im Plural gestandene Spieler. Am Ende kam dann Derrick Köhn, ein einziger. Und als die Aufregung groß war und die Fans entrüstet waren, die das nicht verstehen konnten, hat der Verein gesagt, ja, was wollt ihr denn? Wir haben ja auch gar nichts anderes gesucht. Wir haben nur noch diesen einen Außenmannspieler gesucht. Also weiter kannst du ja im Prinzip nicht aneinander vorbeireden, als es damals passiert ist. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es diesen Sommer ähnlich passieren wird. Viele glauben jetzt, dass da noch ganz viel passiert, weil eigentlich noch ganz viel passieren müsste. Mir fehlt aber der Glaube, dass Werder wirtschaftlich dazu in der Lage ist, das alles umzusetzen, was man eigentlich machen müsste.
Und zur Wahrheit gehört ja auch, dass die Fans immer mehr Spieler wollen, als die sportlich Verantwortlichen dann am Ende verpflichten können. Das ist ja auch so, ne? Wir könnten uns ja auch vorstellen, dass wir den einen oder anderen Torschützenkönig nochmal in Bremen begrüßen und die Innenverteidigung aus der deutschen Nationalmannschaft hier vielleicht nochmal herholen. Geht halt nicht immer alles.
Natürlich, dann muss man aber halt dieser neuen Realität ins Auge schauen und muss damit realistisch umgehen. Und zwar alle Seiten, Verein wie auch Fans, muss sagen, wir haben dann jetzt nicht mehr eine Mannschaft, die so gut bestückt ist, wie es in den letzten Jahren nach dem Aufstieg war.
Mhm.
Wir haben jetzt eine Realität, dass wir viele Jungs auch aus der U19 dazugenommen haben. Dann muss man damit rechnen, dass das keine glatt laufende Saison wird.
Ja.
Auch mal unten reinrutschen kann. Und dann darf man halt nicht sagen, oh, unter Ole Werner war aber alles besser. Denn Horst Steffen muss mit dem arbeiten, was er jetzt hat.
Na, da sind wir ja wieder bei den Fans. Sie sind frustriert, sie stellen sich Fragen, sie machen sich Sorgen. Das kann ich alles nachvollziehen. Das tun wir ja auch. Das macht mindestens mal halb Bremen. Und trotzdem sind sie da und sagen, ne, es kann Pfiffe geben, das wissen wir. Vereinzelt kommt das selbst im Weserstadion vor. Aber grundsätzlich weiß man doch, die Stadt und vor allen Dingen die Werder-Anhänger stehen sehr hinter dieser Mannschaft. Und das ist ja etwas, was vielleicht am Samstag 15.30 Uhr auch nochmal eine Rolle spielen kann. Wir werden es beobachten.
Absolut. Und die Stimmung wird da nicht kippen. Das ist ja das Besondere am Standort Bremen. Da gebe ich dir völlig recht. Die Fans sind sehr geduldig. Sie stehen sehr zu Werder Bremen. Wahrscheinlich weniger zur aktuellen Mannschaft, aber zu diesem Verein an sich und seiner Geschichte und seiner Tradition. Und das muss schon ganz viel zusammenkommen, damit die Stimmung im Stadion kippt. Das wird jetzt am Wochenende nicht passieren, auch wenn Werder dieses Spiel verlieren würde. Nichtsdestotrotz wird das für alle Beteiligten, glaube ich, eine ziemlich schwierige Saison werden.
Wir werden es beobachten, was am Samstag passiert, und dann werden wir nächste Woche wieder drüber sprechen bei Grün auf Weiß, der Podcast. JJ, ich danke dir.
Vielen Dank.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao.